Die Lesung steht in, oder der Predigtext steht in Johannes Kapitel 2, die Verse 13 bis 25. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Wir leben mitten in einer Welt, in der Gottes Verlangen, sich selbst zu verherrlichen, sein Verlangen, sich selbst zu ehren und als groß darzustellen, auf Widerstand stößt, auf Anfeindung stößt, und zwar von seinen eigenen Geschöpfen. Die, die er selbst gemacht hat dazu, dass sie ihn verherrlichen, dass sie sich an ihm erfreuen, sind diejenigen, die seinen Namen klein machen wollen, die gegen ihn kämpfen, die ihre eigene Ehre suchen. Und es ist mein Gebet, dass dieser Text uns neu schockiert, dass er uns schockiert, wie schlimm es ist, dass wir nicht eifersüchtig sind für den Herrn, und wie schlimm es ist, mitten in dieser Welt eifersüchtig zu sein für den Herrn, die Ehre des Herrn zu suchen, was das kostet, sodass wir alle neu angesteckt werden von einem lebendigen Eifer, einem freudigen Eifer für die Ehre Gottes. Und ich möchte in der Einleitung über die Eifersucht des Herrn reden. Was ist das überhaupt? Also bevor wir zu dem Text kommen, um ihn richtig zu verstehen, müssen wir einmal einen Blick ins Alte Testament werfen und einen Blick auf das Wesen der Eifersucht werfen. Man könnte sagen, Eifersucht ist das berechtigte Verlangen Gottes, sich selbst zu verherrlichen. Heute, wenn wir Eifersucht gebrauchen in der Umgangssprache, ist das meistens ein sehr negatives Wort. Ein Theologe hat die sündhafte Eifersucht einmal so beschrieben: Sündhafte Eifersucht sagt, ich hätte gern, was du hast, und ich hasse dich, weil ich es nicht habe. Also Neid ist eine Vorstufe. Neid ist nur, dass ich will, was du hast. Ich beneide dich darauf, was du hast. Man könnte sagen, beim Neid geht es noch um den Gegenstand, es geht um die Sache. Ich beneide dich auf so ein schönes Auto, ich beneide dich auf so ein schönes Haus. Bei der Eifersucht ist es schon die nächste Stufe. Eifersucht wendet sich gegen die Person. Ich hasse dich, weil du hast, was ich nicht habe. Weil du hast, was ich gern hätte. Und natürlich ist im menschlichen Leben die meiste Eifersucht eine sündhafte Eifersucht, aber es gibt auch eine tugendhafte Eifersucht. Zum Beispiel die Eifersucht zwischen Mann und Frau. Die Eifersucht, die man empfindet, wenn jemand den Partner ausspannen will. Wenn ein Mann von außen in die Ehe eindringt, empfindet die Frau zu Recht Eifersucht. Wenn eine Frau den Mann ausspannen will, dann empfindet die Ehefrau zu Recht Eifersucht, weil es ihr Mann ist. Nur sie hat einen Anspruch auf ihn. Wir müssen sogar sagen, die Frau, der Ehemann, sie müssen Eifersucht empfinden. Wenn sie Eifersucht nicht empfinden, dann haben sie irgendwas an der Ehe nicht verstanden. Dann haben sie nicht verstanden, dass eine Ehe nur zwischen 2 Personen stattfinden kann. Da haben sie vielleicht ihren Ehepartner innerlich schon längst aufgegeben. Ja, es ist richtig und sogar gefordert, dass man in so einem Fall Eifersucht empfindet. Und so ist es mit Gottes Ehre. Ihm steht Anbetung zu. Keiner darf da eindringen, keiner darf versuchen, ihm diese Anbetung streitig zu machen, ihm die Anbetung auszuspannen sozusagen. Und Gott sagt eben sogar, wie wir in der Lesung gehört haben, dass sein Name eifersüchtig ist. Es ist interessant, dass gerade im zweiten Buch Mose Kapitel 34 dieser Name vorkommt, denn das ist ja dieses Kapitel, wo Gott seine Herrlichkeit Mose offenbart. Das Volk Israel hat die Sünde mit dem goldenen Kalb begangen. Gott ist kurz davor, das Volk Israel auszulöschen. Und nur durch den Eifer des Mose hat es Gott sich sozusagen anders überlegt. Mose hat dafür gebetet und geeifert, dass Gott Israel nicht vernichtet. Und sagt dann, gib uns aber ein Zeichen, dass du uns überhaupt gnädig bis ins Land Kanaan führen wirst. Und Gott offenbart eben seinen Namen, dass er gnädig ist und langmütig und geduldig, auch dass er die Sünde straft. Und im gleichen Kapitel, nur wenige Verse später, sagt er, mein Name ist eifersüchtig, weil ich eifersüchtig bin. Also wie verdient, wie gerecht und wie vollkommen ist es, dass Gott eifersüchtig ist, dass er darum eifert, dass nur ihm allein die volle Anbetung und Ehre und Aufmerksamkeit unseres Lebens, unseres Denkens und Redens gebührt, zukommt. Und wie gerecht ist es, wenn wir für ihn eifern? Es ist schwer in einer sündigen Welt, Eifer zu zeigen für die Ehre Gottes. Der Eifer für Gott und die sündhafte Welt, die vertragen sich nicht. Und solange diese Welt besteht, wird es einen Kampf zwischen diesen beiden geben. Gottes Eifersucht für sich und die sündhafte Welt, die sündhafte Eifersucht für ihre eigene Ehre. Und wer für Gott eifert, der ist nicht immer lieb und nett in den Augen der Welt. Wer für Gott eifert, der wird von der Welt gehasst, der bezahlt dafür. Wir kennen auch Elia, der auch die Herrlichkeit Gottes offenbart bekommt. Und er sagt zu Gott, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt trachten sie danach, mir das Leben zu nehmen. Wir wissen, dass Elia nicht ganz alleine war, aber er sagt, er hat mit ganzer Kraft geeifert. Und sein Eifer war brutal. Er hat 400 Baalspriester eigenhändig abgeschlachtet. Und er ist kurz davor, dafür mit dem Leben zu bezahlen. Nur Gottes Gnade bewahrt ihn davor. Psalm 69, wir haben David gehört, der ins gleiche Horn stößt. Er eifert für den Herrn. Und er leidet dafür. Deinetwegen trage ich Hohn, deinetwegen hat Schande mein Gesicht bedeckt. Und jetzt ist es genau diese brennende Liebe, dieser Eifer dafür, dass Gott endlich die volle Aufmerksamkeit und Anbetung zukommt, die Christus veranlasst, auf die Erde zu kommen. Der Sohn Gottes hat dieses Ziel. Er sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, kurz vor seinem Tod. Der Eifer für den Herrn, die Eifersucht für Gott war für Christus kein Nebenjob. Man könnte sagen, es war sein Hauptanliegen. Darum kam er, dass endlich ein Tempel, eine Gemeinde da ist, wo Gott vollkommen angebetet wird. Und das bringt uns jetzt zum Text und zum zweiten Punkt, die Reinigung des alten Tempels. Jesus ist in Jerusalem und ganz Israel feiert das Sabbatfest. Das ist das größte Fest, ihr kennt das alle schon, das wichtigste Fest der Juden, weil sie hier feiern, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, um sie zu seinem Volk zu machen und um sie ins gelobte Land zu führen. Und ganz Israel strömt zu diesem Fest nach Jerusalem, um dort anzubeten. Und Christus natürlich auch, aber statt wahrer Anbetung findet Christus was vor? Was sieht er da? Was muss er sehen statt Anbetung Gottes? Er sieht Selbstliebe, er sieht Geldliebe, er sieht nur Ablenkung von Anbetung, Zerstreuung mit allem möglichen Trivialen, Unwichtigem. Und das Problem ist nicht, dass Händler da waren, sondern das Problem ist, wo sie waren. Im Alten Testament wird sogar gesagt, also nicht über das Passafest, aber da wird es über das Laubhüttenfest gesagt, ihr sollt, oder über das Fest der Zehnte, wenn sie also ihren Zehnten, ihre Ernte und ihre Tiere einbringen sollen, da sagt im 5. Buch Mose, Kapitel 14, Mose, wenn es euch zu weit ist, mit euren ganzen Tieren und mit eurem ganzen Zehnt nach Jerusalem zu ziehen, weil es so ein langer, beschwerlicher Weg ist. Lasst das alles zu Hause, nehmt nur viel Geld mit und kauft euch das, was ihr sozusagen abgeben müsstet als euren Zehnten. Kauft ihr vor Ort in Jerusalem und gebt es dann ab. Also Gott hat dafür gesorgt, dass das möglich ist. Man musste nicht durch ganz Israel mit einer Herde von Rindern und Schafen laufen. Das Problem ist in unserer Geschichte, wo diese Verkäufer ihre Stände aufgeschlagen haben, nämlich im Tempelbereich. Wahrscheinlich sitzen sie nicht innerhalb des Gebäudes, sondern im Vorhof der Heiden. Da ist eben viel Platz. Aber nur weil es ein Vorhof ist, nur weil es noch nicht das eigentliche Gebäude ist, ist es nicht weniger wichtig. Es ist der Ort der Anbetung, es ist der Ort der Besinnung und dort findet sich im Grunde nichts anderes als ein wildes Treiben. Statt dass die Menschen dort stehen und über ihre Sünde reflektieren und Buße tun, wird gehandelt, wird gefeilscht. Statt Anbetung herrscht Handel. Es ist kein Ort der Heiligkeit, wo Menschen ihre Sünde bekennen, wo Menschen sich darauf vorbereiten, gleich in dieses Gebäude vielleicht einzutreten, wo sie zusehen, wie ein Tier geschlachtet wird. Ein Tier, das an ihrer Stelle sterben muss. Eigentlich müssten sie es sein. Es ist überhaupt kein Ort der Heiligkeit mehr. Es ist ein einziger Jahrmarkt. Und es ist unmöglich gewesen, den Blick auf Gott auszurichten, den Blick auf Gott zu fokussieren. Und Christus nennt es konkret beim Namen. Er sagt, es ist ein Kaufhaus. Es ist eine Einkaufsmeile, was ihr hier daraus gemacht habt. Es hat nichts mehr damit zu tun, dass das ein Ort der Anbetung ist, wo ihr mit ganzem Herzen und ganzer Seele euch jetzt in diesem Fest auf Christus, auf Gott konzentriert. Und Jesus greift ein. Es ist nicht ein Moment von Unbesonnenheit über ihn gekommen. Er hat nicht die Geduld verloren. Er greift ein, wohl durchdacht. Er greift ein als einer, der genau aus diesem Grund gekommen ist, nämlich wahre Anbetung für Gott zu fordern. Er hat keinen kleinen Ausraster, sondern er kommt als ein Prophet, als der Prophet, um für Gott anzuklagen, um für Gott die Menschen anzuklagen, zu sagen, wo ist die Anbetung, die Gott zusteht? Wo ist eure Eifersucht für Gott? Das ist ein großes Missverständnis unserer Zeit, dass wir Jesus immer nur für einen lieben Menschen halten. Er wird dann eben darauf reduziert, ein Botschafter des Friedens zu sein, so eine Art Dalai Lama. Und es passt überhaupt nicht ins Bild, dass Jesus zornig ist, dass er möglicherweise provoziert, was er eigentlich am laufenden Band macht, dass er beschimpft, dass er verurteilt oder möglicherweise, dass er sich sogar eine Peitsche bastelt und Leute aus dem Tempel austreibt. Eine Geisel, das wissen die meisten, ich möchte trotzdem sagen, eine Geisel ist übrigens keine Person, die man festhält, um ein Lösegeld zu erpressen, sondern es ist eine Art Peitsche mit ganz vielen Strängen. Und es ist erstaunlich zu lesen, dass er nicht einfach nur irgendeinen Stock nimmt, den er irgendwo gefunden hat und mal auf den Tisch haut, wie das vielleicht die Lehrer früher noch gemacht haben in der Schule, wenn man sich umgedreht hat, um zu quatschen. Er nimmt nicht nur einen Stock und haut an die Tische ran oder schreit wild umher, er baut sich eine Geisel. Er nimmt sich irgendwo Stricke her, setzt sich hin, bindet die zusammen. Es ist also Überlegung, es ist Arbeit, er nimmt sich da Zeit in gewisser Weise, weil das, was er jetzt macht, mit Nachdruck passieren soll. Es ist nicht nur ein wilder Eifer, ein kleiner Ausraster, sondern es ist ein ernster Eifer. Ein Eifern mit Leib und Seele. Wir können nicht davon ausgehen, dass er die Menschen geschlagen hat. Ich glaube, dann wären nicht nur die Juden gekommen, dann würden wir ja auch lesen, dass die Römer auf der Bühne stehen. Denn die waren natürlich damals die Besatzungsmacht. Und wenn jemand körperlich dann anfängt, hier Rebellion anzuzetteln, dann ist das noch ein anderes Kaliber als nur eine Diskussion mit den Juden später. Und wir lesen auch nirgendwo, dass er jemals körperlich brutal wurde gegen seine Mitmenschen. Aber es war dennoch absolut kein Witz für Jesus. Er hatte die Leute aus dem Tempelbereich getrieben, er hat ihre Tiere alle hinausgetrieben, er hat die Tische umgeworfen, er hat die Geldkisten genommen, wo alles schön sortiert war. Und so viel Arbeit reingesteckt wurde und so viel Gewinn drin steckt, er hat sie einfach genommen und umgedreht, ausgeschüttet, überall lag Geld rum, überall lagen umgedrehte Tische, irgendwelche Schafe blökten noch und Männer und Händler wurden aus dem Vorhof getrieben. Um es mal ganz banal zu sagen, Jesus ist ins Schwitzen gekommen dabei. Er hat mit Seele und Leib geeifert. Von ganzer Kraft. Es war kein Akt von 2 Minuten. Der Vorwurf ist nicht nur so groß wie dieser Gottesdienstraum hier. Es war Arbeit. Es war Anstrengung. Das war wahrer Eifer. Die Juden fragen ihn dann, welche Vollmacht hast du dafür? Was ist deine Autorität? Ein Ausleger hat ganz gut gesagt, wenn sie Jesus nur für einen Hooligan gehalten hätten, der einfach nur ein bisschen randalieren will, oder wenn sie ihn für geisteskrank gehalten hätten, dann hätten sie ihm nicht so eine Frage gestellt. Wenn jemand einfach ein bisschen blemblem ist und irgendwelche Stühle kurz und klein schlägt irgendwo, dann denken wir nicht, ach, der hat bestimmt eine prophetische Mission. Wir geben uns nicht ernsthaft mit ihm ab. Wir rufen die Polizei höchstens. Und hier kommen die Juden, weil sie tatsächlich spüren, hier geht es um mehr. Das ist eine andere Sache als einfach nur einer, der ein bisschen randalieren will. Und trotzdem nehmen sie ihn gleichzeitig nicht ernst genug. Sie wollen ihn bloßstellen, sie wollen ihn hinterfragen. Ja, und die Frage stellt sich ihnen, die Frage stellt sich uns. Warum sind sie nicht ins Nachdenken gekommen? Warum hat es da nicht irgendwie Klick gemacht? Vielleicht hat Jesus recht. Vielleicht haben wir das Eigentliche irgendwie aus dem Blick verloren. Kann ja mal passieren. Dann tun wir Buße, wir machen das nächste Mal nicht wieder, das sollte wirklich ein Ort der Anbetung sein. Jesus hat im Grunde genommen recht, er hätte vielleicht nicht so krass ausdrücken müssen, aber er hat im Grunde recht. Wir lesen nichts dergleichen. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird es das Jahr darauf und das übernächste Jahr wieder genauso sein. Wir lesen in den anderen Evangelien auch von einer Tempelreinigung, aber da steht sie nicht am Anfang des Evangeliums, sondern da steht sie immer am Ende des Evangeliums und die Details passen auch nicht so zusammen. Manche sagen natürlich, ja, eigentlich hat Jesus nur eine Tempelreinigung durchgeführt und hier sind sich halt die Evangelisten nicht ganz einig, sind vielleicht auch ein paar Fehler eingeschlichen. Aber ich denke, wir haben einfach Grund zur Annahme, dass Jesus zweimal den Tempel gereinigt hat, dass er zweimal auf den Tisch schauen musste. Sie haben einfach gehofft, dass im nächsten Jahr dieser Verrückte nicht wieder auftaucht. Dass dieser Störenfried nicht wieder einfach zur Stelle ist und das ganze Sabbatfest kaputt macht. Das war möglicherweise hier das erste Jahr seines Dienstes, wo er das getan hat. Und dann noch einmal im letzten Jahr, so 2 Jahre später, macht er das Gleiche wahrscheinlich noch einmal. Weil sie es nicht gelernt haben. Sie haben nicht begriffen. Es ist ihnen nicht ins Herz gegangen, dass hier einer war, der geeifert hat für Gott. Ich gehe davon aus, dass bei allen von euch, bei Gläubigen, dass ihr auf keinen Fall so kritisch reagiert wie die Juden. Sie sagen, was soll das überhaupt? Warum denkst du, dass du das darfst? Und trotzdem stellt sich ja uns allen die Frage, bist du träge, wenn es darum geht, für Gott zu eifern? Oder um vielleicht noch konkreter zu werden, wie träge bist du, wenn es darum geht, für Gott zu eifern? Wir sollen sicherlich nicht in unserer Mensa mit einer Peitsche aufräumen, noch auf unserem Arbeitsplatz. Unser Eifer zeigt sich anders als der Eifer Christi hier, aber die Einstellung sollten wir trotzdem haben. Dass wir sagen, ja, es muss alles dafür getan werden, dass Gott Anbetung bekommt, dass er seine Ehre bekommt, die ihm zusteht. Die Jünger kannten Psalm 69 und als sie gesehen haben, was Jesus hier getan hat, haben sie an Psalm 69 gedacht und sie wurden daran erinnert. Sie verstanden, dass hier eifert einer für Gott. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass Jesus dafür vernichtet werden wird, wegen seines Eifers. Jesus stirbt und es sieht so aus, als wäre es nur ein weiterer Prophet wie Elia, wie andere, die zwar für Gott geeifert haben, aber mit geringem Erfolg. Aber Jesus wusste, dass gerade dadurch, dass er stirbt, dass er gerade dadurch erfolgreich sein wird. Und das führt zum dritten Punkt, der Bau des neuen Tempels. Ich muss sagen, ich hätte diese Situation nur zu gern erlebt. Ein absolut verwüsteter Vorhof, Geld liegt überall auf dem Boden, umgeworfene Tische liegen irgendwo im Dreck. Jesus mit einer Geisel in der Hand, umgeben von Jüngern und Volksmengen, denen immer noch die Kinnlade runtergeklappt ist. Und dann kommen die Juden wahrscheinlich aus dem Hohen Rat und die eben für den Tempel zuständig waren. Die treten Jesus gegenüber und fragen ihn, Woher hast du diese Autorität, das zu tun? Oder ganz einfach, warum denkst du, dass du das darfst? Warum denkst du, dass du so dreist sein darfst? Und sie wollen nicht einfach nur eine Begründung von ihm. Sie wollen ein Zeichen sehen. Und der Bibelausleger Carson hat es eigentlich ganz gut gesagt, die Tempelreinigung ist das Zeichen. Die Tempelreinigung war das Zeichen, mit dem sie sich hätten zufrieden geben können. Denn die Tempelreinigung beweist die Eifersucht für Gott. Christus muss sich nicht dafür rechtfertigen, dass er Anbetung für Gott einfordert. Und du musst dich nicht dafür rechtfertigen, Anbetung für Gott einzufordern. Solange dein Glauben lieb und nett ist, solange du deinen Glauben schön privat lebst, ist das okay, kriegst du keine Probleme in der Schule, guckt dich keiner schräg an. Aber wenn du etwas eifriger wirst, dann wirst du lästig, dann fragt man dich, ob du so fundamentalistisch sein musst. Musst du es so übertreiben? Ich war ja auch mal so jung, da war ich auch so eifrig, ich kann dir sagen, das lässt nach. Da kommen dann diese ganzen Sprüche. Und Christus müsste aber eigentlich gar kein Zeichen vollbringen. Er ist derjenige, der Anbetung für Gott einfordert. Damit steht er automatisch in der Reihe vieler Propheten, die im ganzen Alten Testament genau das Gleiche getan haben. Auf diese Vorwürfe, warum musst du so eifrig sein, warum musst du so übertreiben, warum kannst du nicht einfach ganz normal deinen Glauben leben im Privaten, da ist die richtige Antwort, wenn Gott wirklich Gott ist, dann sollten wir alle noch viel eifriger sein, als wir sowieso schon sind. Dann sollten wir sein wie Mose, dann sollten wir sein wie Elia, dann sollten wir Christus hier nachfolgen, dann sollten wir sein wie Paulus. Und Christus gibt ihnen trotzdem eine Antwort, einen einzigen Satz, sagt er auf diese Frage. Er hat den ganzen Tempelhof verwüstet, hunderte Menschen vor den Kopf gestoßen. Und er liefert eine Antwort. Warum machst du das? Ein Satz. Reiß diesen Tempel ein und ich baue ihn wieder auf. Johannes sagt uns genau, wie es gemeint ist. Er sagte, Jesus redet von seinem Körper, er redet von seinem Leib. Aber ich denke gleichzeitig, obwohl er eigentlich von seinem Körper redet, denke ich, kann man den Juden keinen Vorwurf machen, dass sie ihn falsch verstehen. Er war vielleicht bewusst, wahrscheinlich bewusst zweideutig. Ich denke, er hat in gewisser Weise vom Steintempel geredet. Er sagt nämlich, selbst wenn ihr den Steintempel einreißt, werde ich den wahren Tempel aufbauen. Durch das Einreißen des Steintempels geht nichts verloren, wenn ich einmal auferstanden bin. Im Gegenteil, dann hat der Steintempel sowieso sein Ende gesehen. Aber natürlich redet er noch in viel größerem Sinne von seinem eigenen Körper. Reißt den Körper ein und ich werde ihn aufbauen in 3 Tagen und dadurch den wahren Tempel aufbauen. Die 2 Tempel sind also nicht nur die 2 Tempel, also der Steintempel und der Leib Jesu Christi, die verhalten sich also nicht nur zeitlich miteinander wie etwas Altes und etwas Neues. Es ist nicht nur eine, man könnte sagen, eine horizontale Linie, sondern es besteht auch ein Unterschied zwischen einer himmlischen Realität und einem irdischen Abbild. Also es gibt auch eine vertikale Linie. Der alte Tempel ist weg und in Christi Leib, durch seine Auferstehung, kommt der neue Tempel. Das ist die horizontale Ebene. Zeitlich ist jetzt der alte weg und in Christus ist der neue. Und vertikal war der Tempel in Jerusalem schon immer nur das Abbild eines himmlischen Tempels. Jetzt kommt nur diese himmlische Realität eben auch ganz sichtbar zu uns. Und das ist die göttliche Ironie, dass Gott den wahren Tempel baut, in dem der stirbt, der den Steintempel reinigen will. Gott schafft sich wahre Anbetung im Geist, in dem derjenige stirbt und aufersteht, der wahre Anbetung schon im Steintempel gefordert hat. Und dieser Steintempel war ja auch richtig und gut. Der hatte seine Berechtigung, aber seine Zeit war von vornherein begrenzt. Und Gott beendet diese Zeit des Tempels in Jerusalem, in dem Jesus, der genau in diesem Tempel Anbetung fordert, sterben muss und aufersteht. Das ist eine doppelte Ironie beinahe. Und man muss sich bewusst werden, dass Jesus stirbt, weil er für Gott eifert. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Das ist keine gute Sache, über die dieser Vers spricht. Wenn wir diesen Vers lesen, hier im Johannesevangelium Kapitel 2, dann denken wir häufig, der Eifer um dein Haus verzehrt mich, das heißt so viel wie, ich bin absolut Feuer und Flamme für Gott. Also ich bin völlig eingenommen für die Ehre Gottes, ich bin völlig eingenommen für Gottes Sache. Ich gebe mein Letztes für Gott, selbst bis zum Burnout. Das heißt verzehrt aber nicht. Also verzehrt heißt nicht, ich bin 110% für Christus. Sondern verzehrt heißt, gefressen werden. Das ist etwas Negatives. Ja, Kinder, könnt euch das tatsächlich einfach vorstellen, wie mit einem Löwen. Es bedeutet, wie von einem Löwen gefressen zu werden. Der Eifer für Gott, der Eifer für die Anbetung Gottes führt dazu, dass ein Löwe kommt und mich verschlingt. Dass er mich frisst mit Haut und Haaren. Im Psalm 69 wird das sehr gut deutlich, denn der ganze Psalm ist ein einziger Leidenspsalm. Wir haben den am Anfang gehört. Da heißt es, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und gleich geht's weiter. Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also das sind Schmähungen auf diesen Menschen gefallen, der für Gott eifert. Im Johannesevangelium könnte man eben denken, es ist so ein richtiger Motivationsvers. Hier brennt einer für Christus. Aber eigentlich ist die Bedeutung, dass jemand für seinen Eifer für Christus gefressen wird mit Haut und Haaren. In Psalm 69 heißt es, dass seine Mutter und seine Brüder sich von ihm abgewandt haben. Was natürlich bei Christus wahr ist. Seine Brüder haben ihn nicht mal verstanden. In Psalm 69 heißt es, dass sie ihm Essig zu trinken geben, was genau am Kreuz passiert ist. Es ist der Preis für den Eifer Gottes, den nicht nur Christus bezahlt hat. David, wenn auch in geringerem Maße, hat genau das Gleiche geschmeckt. Er ist für Gott eingetreten und dafür haben sie ihn gehasst. Grundlos, sagt er, hat nichts Böses getan. Er ist nur für Gottes Sache brennend und sie hassen ihn dafür. Bei Elia war es das Gleiche, bei Christus war es das Gleiche, bei dir wird es das Gleiche sein. Weil du für Gott brennst, wirst du dafür geschmäht werden. Wirst du vielleicht dafür gefressen werden. Wie auch immer das aussieht. Nicht wortwörtlich, aber kriegen wir Probleme. Werden wir verfolgt, angefeindet, verlacht, geächtet, zu Außenseitern gemacht. Es hat Christus alles gekostet, eifersüchtig zu sein für Gott. Und wir sollten bereit sein, innerlich, dass es uns möglicherweise auch alles kosten kann. Wir wissen es nicht, aber es ist richtig, es ist es wert. Jesus steht also da im Tempelhof und er gibt im Grunde genommen kein Zeichen. Er gibt in diesem Moment kein Zeichen. Er steht beinahe wie ein Verlierer da. Der letzte Satz kommt von den Juden. Sie sagen, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen, das ist unmöglich. Und danach lesen wir nichts mehr. Jesus antwortet nicht darauf. Er korrigiert sie nicht. Er sagt, ja, wartet nur ab. Die Überraschung kommt am Ende, wenn ich auferstehe oder ähnliches. Er tut nichts dergleichen hier. Nur Johannes kommentiert für uns, dass er von seiner Auferstehung gesprochen hat. Er steht beinahe hier da wie ein Verlierer in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest. Und das heißt dann zwar, dass er noch viele Zeichen getan hat, aber im Volk hat es keinen echten Glauben gegeben. Er hat sich den Menschen nicht anvertraut. Er wusste, dass ihr Glaube nur ein Scheinglaube war, unecht. Und obwohl er ihnen in diesem Moment kein Zeichen besonderer Vollmacht gegeben hat, begreifen alle Gläubigen, die mit den Augen des Glaubens sehen, er hat ihnen ein Zeichen gegeben, ein wahrhaftiges Zeichen, dass er die Autorität hatte und das Recht, diesen Tempel zu reinigen, nämlich er ist Gott selbst, der wahre Anbetung einfordern kann, von wem und wo und wann und wie er will. Nach der Auferstehung begreifen es die Jünger. Er ist der, der tatsächlich gefressen wurde weil er eifersüchtig war für Gott. Er ist der, der auferstanden ist und einen neuen Tempel gebracht hat, wahre Anbetung gefordert hat. Er ist der Tempel und alle, die an ihn glauben, sie sind in ihm, mit ihm der Tempel, um Anbetung darzubringen. Gottes Eifersucht hat seine Ehre, für seine Ehre hat sein Ziel erreicht in Christus. Er ist der Tempel, durch ihn bekommt er endlich das, was ihm zusteht, wahre Anbetung. Und jetzt in dieser Zeit ist es natürlich alles noch unvollkommen, aber es ist nichtsdestotrotz echt. Wir geben, selbst wenn wir an unserem besten Tag alle nötige Kraft und Eifer und gute Gedanken und gute Worte und gute Werke aufbringen, selbst dann bringen wir nicht die Eifersucht und die Anbetung für Gott auf, die ihm wirklich zusteht. Das ist uns in dieser Welt noch nicht gegeben, aber es wird uns im Himmel in Vollkommenheit gegeben sein. Das ist die größte Freude vielleicht im Himmel. Das ist dort keine, dort gibt es keinen Streit mehr zwischen der Eifersucht Gottes für seine Ehre und seinen Geschöpfen. Sie erweisen ihm dann die Ehre und es wird innig sein und es wird vollkommen sein. Und alle werden einen und denselben Gedanken haben. Alle werden auf die Anbetung Gottes ausgerichtet sein und das von ganzem Herzen wollen und dafür eifern und eifersüchtig sein. Und sie werden mit niemandem dafür in Probleme kommen. Wir werden mit niemandem im Himmel dafür in Schwierigkeiten kommen, in Streit, weil einer von uns zu sehr für die Ehre Gottes eifert und der andere kann es nicht so richtig leiden. Wir werden alle gleichgesinnt sein und uns gegenseitig immer mehr übertreffen wollen, Gott anzubeten. Aber ich möchte natürlich, weil wir jetzt noch hier sind und hier leben, mit einigen Anwendungen schließen im vierten Punkt, damit wir ja erkennen, was das uns jetzt schon bedeutet. Der erste Punkt heißt einfach: Opfere Gott ungeteilte Aufmerksamkeit und Anbetung. Die Juden haben Gott aus dem Fokus verloren damals. Es ging ums Geld. Es ging um den Gewinn, es ging um Ablenkung. Und so sollte es bei uns nicht sein. Sei mit ganzer Aufmerksamkeit im Gottesdienst, diene Gott in deinem ganzen Leben mit ungeteilter Hingabe, sei eifersüchtig, wo du bist für ihn, wo Gott gelästert wird, wo ihm seine Ehre geraubt wird, dort. Mach den Mund auf, liebevoll, aber klar. Sei erfüllt mit Eifersucht für den Herrn. Freu dich jetzt schon auf den Himmel, wo wir in vollkommener, sündloser Eifersucht alle für Gott eifern und eine Erfahrung haben werden, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Freu dich daran, freu dich jetzt schon darauf und stell dich darauf ein, dass es ein harter Kampf wird, wenn du für Gott eifersüchtig bist. Diese Geschichte in Johannes 2, die ist nicht einfach nur darum geschrieben, um uns über heilsgeschichtliche Ereignisse zu informieren. Sie ist nicht nur da, damit wir verstehen, der alte Tempel ist also abgelaufen und jetzt ist die Zeit des neuen Tempels in Christus gekommen. Das ist eine wichtige Information, das ist eine richtige Information, aber das ist noch nicht alles. Diese Geschichte ist auch dafür gedacht, uns diesen Eifer Christi lieb zu machen. Christus hätte nur irgendwo sagen müssen, der alte Tempel ist vorbei, ich bin der neue Tempel, das hätten wir auch verstanden. Aber hier sehen wir einen, der mit vollkommenem Eifer eifert. Der mit vollkommener Liebe für Gott kämpft. Und mit vollkommener Leidensbereitschaft für Gott ringt, weil er ihn liebt. Ist dazu gedacht, in dir diese Liebe und diese Eifersucht zu wecken, diese Freude daran, Gott anzubeten und alle Ablenkung, die in uns ist, die um uns ist, sei es im Gottesdienst, sei es im Alltag, abzulegen, hinter uns zu lassen, uns darauf zu besinnen, was wirklich zählt. Ja, erstens, gib Gott ganze Aufmerksamkeit. Und zweitens, der Eifer für Gott muss sich auch darin zeigen, dass du bereit bist, für das Volk Gottes zu leiden. Nicht nur für Gott, sondern der Eifer für Gott muss sich daran zeigen, dass du bereit bist, für das Volk Gottes zu leiden und mit dem Volk Gottes. In Römer 15 heißt es in Versen 2 und 3, ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, Psalm 69, Vers 10, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das ist der gleiche Vers, wie der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das ist der gleiche Vers, nur der zweite Teil. Also ein und der gleiche Vers, der wird von den Jüngern und von Johannes auf Christus angewendet. Und dort heißt es, Christus ist derjenige, auf den die Schmähungen gefallen sind. Er ist derjenige, der für Gottes Eifer verzehrt wurde. Und Paulus nimmt diesen gleichen Vers und sagt, nehmt euch an Christus ein Beispiel und lebt genau nach diesem gleichen Prinzip im Umgang mit euren Geschwistern. Wahrscheinlich ging es da um Christen, die Juden waren, und weil sie eben Israeliten waren und sich noch an manche Reinheitsvorschriften gehalten haben, hat die römische Gesellschaft sie geächtet und gesagt und also und auf sie herabgeblickt und sie verachtet. Und die Heidenchristen, die eben ein besseres Ansehen hatten in der römischen Gesellschaft, die sollten eben sich zu diesen Judenchristen stellen und sich zu ihnen bekennen und sagen, nein, das sind Christen und ihr dürft sie nicht beleidigen, ihr dürft sie nicht schmähen. Sie haben sich mit ihnen solidarisiert sozusagen, haben sich mit ihnen in der Gesellschaft auch gezeigt. Die Schmähungen, die dann auf die Heiden, die Judenchristen gefallen sind, die haben eben auch die Heidenchristen mitgetragen. Das ist das gleiche Prinzip. Der Eifer für Gott muss sich darin zeigen, dass wir bereit sind, auch mit unseren Geschwistern, die verlacht werden, nicht angesehen sind, zu leiden. Und drittens liest die ganze Schrift als einen Hinweis und als ein Hinweis auf Christus und als eine Auslegung von Christi Leben und Werk. Es wird in diesem kurzen Abschnitt mehrfach erwähnt, zweimal, wie irgendetwas mit der Schrift zu tun hat. Zum einen haben die Jünger an die Schrift gedacht, als sie Jesus da eifern sehen haben. Und sie dachten sich, das ist erfüllt. Er ist derjenige, der mit vollkommenem Eifer eifert. Sie haben erkannt, von Christus redet die Schrift. Und dann später heißt es nochmal, als Christus auferstanden ist, haben sie dem Wort der Schrift geglaubt und dem Wort Christi. Die Auferstehung ist der Schlüssel zum Alten Testament. Das Werk Christi ist der Schlüssel zum Alten Testament. Lies das Alte Testament also mit Blick auf Christus und gleichzeitig eben auch mit Blick auf dich selbst. Was sagt es dir? Es ist interessant, dass auch in Römer 15, kurz nach diesen Versen, die ich zitiert habe, Paulus fortfährt und sagt, alles, was in der Schrift geschrieben ist, ist zu unserer Erbauung geschrieben. Für uns als ein Vorbild, zu unserer Hilfe. Also auch da bringt er gleich das Wort mit rein und sagt, lest die Bibel persönlich. Also ich meine nicht, lest die Bibel allein, sondern lest die Bibel, dass sie euch persönlich betrifft. Lest sie so, dass ihr versteht, wie sie von Christus redet und lest sie so, dass sie euch konfrontiert. Damit wir alle immer vollkommeneren Eifer für die Ehre Gottes bekommen. Amen.